So, nun kommen wir zu dem Thema Vergebung. Und ich möchte wieder einen Bibeltext lesen, heute aus dem Lukas-Evangelium. Gestern Abend haben wir Johannes gehört, heute Lukas, und zwar Kapitel 23. Wer es mitlesen möchte, Lukas 23, Vers 33 und 34 zunächst, und dann springen wir in Vers 39. Da berichtet Lukas, der Arzt, der Wissenschaftler, der alles sehr gründlich erforscht hat. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte, Golgatha hebräisch, Kalvaria lateinisch, genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, also zwei Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weiter bei Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, nämlich Jesus: Bist du nicht der Christus, der Messias? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, strafte ihn und sprach: He, fürchtest du dich nicht vor Gott, der du im selben Gericht bist? Und wir beide, wir sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als ich 1976 zur Bundeswehr eingezogen wurde, kam ich in ein Luftwaffenausbildungsregiment nach Ulmen in die Eifel. Wenn ihr mich sucht, ich bin natürlich der da, ja? Oder auch dieser, je nachdem, damit ihr nicht die ganze Zeit beschäftigt seid. Also, ich wurde dahin eingezogen und etwas, was mir sofort auffiel, war, dass die Ausbilder Namensschilder trugen an ihren Uniformen. Und einer hieß Eichmann. Und ich dachte, na, was ist denn das für ein seltsamer Name? Also, wenn ich so heißen würde, hätte ich mir schon den Namen ändern lassen, dachte ich so bei mir. Aber ich gewöhnte mich an den Namen dieses Eichmann, der heute etwa so aussieht, damals natürlich viel jünger. Und dann blieb ich selbst als Ausbilder in dieser Kompanie. Mir gefiel das und ich blieb dort. Und dann war dieser Eichmann nicht mehr mein Vorgesetzter, sondern mein Kamerad. Und dann hatten wir so einen Kameradschaftsabend und dann sagte ein Oberfeldwebel zu diesem Eichmann: Genau das, was ich damals gedacht hatte. Sagen Sie mal, Eichmann, was haben Sie eigentlich für einen seltsamen Namen? Haben Sie noch nicht mal dran gedacht, Ihren Namen ändern zu lassen? Jetzt denken hier die jungen Leute: Ja, und warum soll man nicht Eichmann heißen oder Buchmann oder Lindemann? Das sind doch schöne deutsche Namen. Nun, wir müssen wissen, dass es einmal einen Adolf Eichmann gegeben hatte, der nach Hitler wohl am maßgeblichsten mitbeteiligt gewesen war an der Ermordung von 6 Millionen Juden in unserem Land. Adolf Eichmann, Sonderbeauftragter für die Frage der Endlösung, der Judenfrage. Und dann, als der Oberfeldwebel das gesagt hatte zu ihm, dann sagte er: Das werde ich nie tun. Ich werde niemals meinen Namen ändern. Adolf Eichmann war mein Vater. Wir sind natürlich erschrocken und es gab an dem Abend kein anderes Thema mehr. Dann war mir klar, warum hatte er den spanisch klingenden Vornamen. Ricardo Francisco Eichmann hieß er. Denn sein Vater war einer der wenigen NS-Verbrecher, die nicht in den Nürnberger Prozessen standen und verurteilt wurden. Ihm gelang die Flucht nach Südamerika, nach Argentinien. Er ist in Buenos Aires unter falschem Namen untergetaucht. Er nannte sich dort Clement. Und Dann hat ihn aber der israelische Geheimdienst Mossad, der als bester der Welt gilt, 1961 in Argentinien aufgespürt, in einer spektakulären Aktion entführt und nach Jerusalem gebracht. Dort wurde ihm der Prozess gemacht. Das ist ein Foto, da sitzt er. Und natürlich war von vornherein klar, wie das Urteil ausfallen würde, dass er die Todesstrafe bekommen würde. Aber er hat immer nur gesagt, ich habe Befehle ausgeführt, ja, wie viele NS-Leute auch. Nun, aber in den letzten Wochen vor seiner Hinrichtung, die 62 stattfand, hat ein amerikanischer Militärgeistlicher, ein Christus- und bibelgläubiger Mann, diesen Eichmann noch etliche Male in seiner Todeszelle besucht. Und er hatte einen großen Wunsch, diesem Mann zu zeigen, was für eine unglaubliche Schuld auf seinem Gewissen liegt. Und ihm zu zeigen, dass er Vergebung braucht. Und Eichmann soll noch auf dem Weg zu seiner Hinrichtung gesagt haben, ich brauche keine Vergebung und ich will keine Vergebung. Und scheinbar ist er so in die nie endende Ewigkeit gegangen. Wenn das so ist, kann ich nur sagen, armer, armer Adolf Eichmann. Und immer, wenn ich diese Geschichte höre, die wir eben gelesen haben von den drei Kreuzen auf dem Hügel Golgatha außerhalb von Jerusalem, dann sehe ich zunächst links einen, der keine Vergebung wollte, genau wie Eichmann. Das linke Kreuz ist etwas Schauerliches. Da ist ein schauerlicher Anblick. Es liegt ein letztes Geheimnis über diesem Kreuz, nämlich das Geheimnis der Gottesferne. Wie ist das möglich, dass Menschen, die von Gott geschaffen wurden, die von Gott geliebt sind, die von Gott mit vielem Guten beschenkt wurden, dass sie ohne ihn leben und sogar ohne ihn sterben wollen? Dieser Mann hatte nicht mehr die geringste Reue und kein Bedürfnis nach Gott, nach seinem Schöpfer. Er spottete noch und lästerte bis in seine letzten Minuten. Es ist wirklich ein schrecklicher Anblick. Wir wollen unseren Blick wegwenden. Das ist furchtbar, wenn Menschen keine Vergebung wollen. Und ich glaube, auch hier im Landkreis Deggendorf leben Menschen und in ganz Niederbayern, wo ihr herkommt, hier leben Menschen, die sind ohne Gott geboren worden. Wir alle sind mit dem Rücken zu Gott geboren worden. Und nun leben sie 20, 40, 60, 80 oder 100 Jahre ohne Gott. Und dann sterben sie ohne Gott. Und dann werden sie auch eine Ewigkeit ohne Gott verbringen müssen. Das ist völlig logisch und konsequent. Und darum, das darf uns nicht passieren, dass wir keine Vergebung wollen. Wir wenden unseren Blick hinüber auf die andere Seite. Dort sehen wir einen, der die Vergebung suchte. Am rechten Kreuz hängt ein Verbrecher, ebenso wie am linken. Moralisch gesehen waren die beiden auf der gleichen Stufe. Es waren Schwerverbrecher. Gekreuzigt werden durften nur Menschen, die ein Kapitalverbrechen begangen hatten. Also ein Mord, ein Raubmord, sowas in dieser Klasse. Und der schwäbische Glaubensvater Johann Albrecht Bengel, der sagte über diesen Rechten diese Sätze. Dieser ließ die harte Kreuzespein bei sich anschlagen. Auf dem weichen Lager kommt es selten zu einer gründlichen Bekehrung. Verstehen wir, was Bengel ausdrücken wollte? Er wollte sagen, auf dem weichen Lager, wenn es uns gut geht, wenn alles glatt läuft in unserem Leben, wenn wir gesund sind, verheiratet, Kinder, ein Haus gebaut, dreimal in Urlaub fahren können im Jahr, ja, wer braucht dann Gott? Dann pfeifen wir auf Gott, dann leben wir unser Leben, dann wollen wir selbst unsere kleinen Götter sein. Aber wenn die harte Kreuzespein ihr Werk tut, wie bei diesem, der hing da am Kreuz, hatte Schmerzen, hatte den Tod vor sich und da kam er zur Besinnung. Das bewirkte etwas bei ihm. Auf dem weichen Lager passiert das selten. Wenn ich die letzten 45 Jahre meines Lebens zurückschaue, durfte ich manche Bekehrung miterleben, so von der Seite. Ich habe es einfach beobachtet, wie Menschen zu Christus gekommen sind. Manchmal Kinder, manchmal Jugendliche, manchmal Erwachsene, manchmal Ehepaare, die zusammenkamen, manchmal alte Leute. Ich habe es schon erwähnt, zweimal sind 84-jährige Männer mit mir niedergekniet, einmal eine 91-jährige Frau, die noch Frieden mit Gott fand. Und ich muss sagen, die Menschen waren sehr verschieden. Aber bis auf diese jüngsten Kinder war es fast bei allen gleich. Sie waren in der Tiefe ihres Lebens. Gott hatte ihr Herz umgepflügt, wie bei diesem. Sie waren in irgendeiner Krise, in einer Sinnkrise, in einer Schuldkrise, in einer Lebenskrise, manche auch in einer gesundheitlichen Krise, in der Krise einer zerbrochenen Beziehung. Und da hat Gott ihr Herz umgepflügt und empfänglich gemacht für die Saat des Evangeliums. Und vielleicht ist auch heute Abend jemand in der Krise. Hier sitzt mehr die ältere Fraktion, ja, und hier mehr die jüngere. Aber die jungen Leute, als ich in eurem Alter war, hatte ich keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens. Ich wusste nicht, woher ich komme, was ich hier 70 oder 80 Jahre soll und wohin ich mal gehen würde, wenn mein Leben zu Ende wäre. Ich hatte keine Antwort darauf. Und hier sitzen Einzelne, die haben wahrscheinlich auch noch keine Antwort. Und darum, schaut diesen Satz an. Gott, er will uns zu sich ziehen. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Dieser rechte Verbrecher fängt an, dem Linken eine Predigt zu halten. Also ich muss sagen, Gott hat schon manchmal seltsame Prediger. Im Alten Testament hat er ja sogar mal einen Esel gebraucht. Das tröstet mich ein wenig. Gott kann Esel gebrauchen. Ja? Also ihr seht, der fängt wirklich an und sagt ihm, hey, fürchtest du dich nicht vor Gott? Lassen Sie uns einen Augenblick bei dem Stichwort Gottesfurcht stehen bleiben. Das meint nicht eine knechtische, sklavische Angst vor Gott. Es meint Ehrfurcht und Respekt vor Gott, dem Schöpfer. Meine lieben jungen Freunde, Gott ist kein dufter Typ, der mit uns auf dem Brunnenrand sitzt und die Beine ins Wasser baumeln lässt. Das ist nicht der Gott der Bibel. Es ist ein heiliger, großer Gott, vor dem wir einmal stehen werden. Und darum sagt die Bibel, die Furcht des Herrn, also Gottesfurcht, ist der Anfang der Weisheit. Dann fängt ein Mensch an, klug zu werden. Wenn ihm das bewusst ist, ich werde einmal vor Gott stehen und muss mein Leben verantworten. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Die Pilgerreise von John Bunyan. Es war lange Zeit das nach der Bibel am meisten gedruckte Buch der Weltliteratur, Die Pilgerreise. Und der Autor John Bunyan beschreibt Gottesfurcht so. Er sagt, echte Gottesfurcht ist ihrem Wesen nach eine heilige Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Wort. Darum nennen wir die Bibel Heilige Schrift. Sie kommt von Gott. Sie bringt Sündenerkenntnis, sie stellt uns ins Licht und die Flecken auf unserer vermeintlichen weißen Weste werden offenbar. Und dann führt sie zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Sie strahlt das Kreuz an und sie bewirkt ein Zurückschrecken vor allem, was den Heiligen Geist betrüben und Christus Unehre bereiten könnte. Das ist echte biblische Gottesfurcht. Und ich möchte sagen, es fehlt in unserem Land, in Deutschland, nicht so sehr wie echte biblische Gottesfurcht. Ja, es ist schade, dass die Züge nicht pünktlich kommen, aber da können wir doch irgendwie mit klarkommen, ja? Meine Frau ist heute auch wieder mit dem Zug unterwegs gewesen. Sie kommen einfach nicht pünktlich. Aber das ist doch viel schlimmer, wenn Gottesfurcht fehlt. Und da müssen wir uns selbst fragen, wie das in unserem Leben ist. Also dieser fängt an mit der Gottesfurcht und sagt ihm, hey, fürchtest du dich nicht vor Gott? Und ich möchte heute Abend fragen, wie ist das mit uns? Wie willst du vor diesen Gott treten ohne Jesus? Wie willst du ohne ihn vor Gott treten? Und dieser rechte Mörder fährt fort und sagt zu dem Rechten, Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, der Rechte zu dem Linken. Wir bekommen ein gerechtes Urteil. Wir hängen zu Recht hier an diesem Kreuz. Wir haben unser Leben verwirkt. Wir haben Verbrechen begangen. Wir hängen hier zu Recht. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und das war der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Männern. Hier dieser Rechte, dem war seine eigene Gerechtigkeit wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Der hatte keine mehr. Der hat gesehen, ich bin ein böser Mensch. Ich habe Gott beleidigt. Ich habe ihm ins Angesicht gesündigt. Ich habe Menschen Schaden zugefügt. Ich habe Gottes heilige Gebote übertreten. Er hat keine eigene Gerechtigkeit mehr. Und das muss bei uns allen passieren. Der Prophet Jesaja sagt einmal im Alten Testament, unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges, zerlumptes, stinkendes Kleid. Wörtlich sagt er, wie ein vom Blutfluss der Frau besudeltes Kleid. Das den Ausdruck gebraucht Jesaja. Und das müssen wir erkennen. Wir haben keine Gerechtigkeit vor Gott. Wie wollen wir zu ihm in den Himmel kommen? Wir passen nicht zu ihm. Und da muss ich Ihnen von einem Schlüsselerlebnis erzählen. Ich habe ja einmal 5 Jahre lang in Karlsruhe gewohnt. Und dann wurde ich gebeten, im Bruchsal, das liegt im Landkreis Karlsruhe, im Gefängnis einen Bibelkreis zu übernehmen. Und ich war vielleicht wieder ein bisschen zu gutmütig und sagte ziemlich schnell ja. Aber als ich dann dahin kam zum ersten Mal, da stellte ich fest, der Bibelkreis bestand aus ausschließlich Mördern. Alle, die dort saßen, hatten mindestens einen Menschen auf dem Gewissen. Einer von ihnen, Heinrich Pomarenke, sogar 4 Frauen umgebracht in Karlsruhe. Der am längsten einsitzende Häftling Deutschlands. 52 Jahre hat dieser Mann im Bruchsal gesessen. Und ich kam dorthin in den Bibelkreis und er hat mich begrüßt mit den Worten, Wilfried, Friede sei mit dir. Dieser Mann, dieser vierfache Mörder, er kam in den Bibelkreis mit einer zerfletterten Bibel. Die ganzen schweren Jungs, die gingen alle nach rechts in die Muckibude, in Fitnessstudio und so 5, 6 Hansel gingen mit mir. Und dann wurden wir eingeschlossen. Am Anfang war ein Beamter dabei, später war ich alleine mit diesen Mördern. Und wir hatten die Bibel auf dem Tisch. Und dann lernte ich sie nach und nach kennen. Ihn auch. Also als er die Morde begangen hat, hat er so ausgesehen, das linke Bild. Und später, als ich ihn kennenlernte, hatte er diesen Rauschebart. Und dann erzählten sie ihre Geschichten. Und ich dachte bei mir in meinem jugendlichen Leichtsinn, na, die werden doch wohl begriffen haben, dass sie Sünder sind, haben alle einen Mord auf den Gewissen. Und dann erzählten sie, ein Gunnar war auch einer von ihnen. Dann sagte er, ja, ich fragte, warum bist du hier? Ich habe einen Juwelier erschlagen. Ich sag, was? Ja, wir wollten da nur ein paar Klunker mitnehmen und waren da nachts um 11 in dem Laden und plötzlich kommt er da in seinen Laden. Was tut er da um 11 Uhr in seinem Laden? Und zack, war er tot. Ja? Also mit anderen Worten, der war doch selber schuld. Ne? Hätte er uns das abräumen lassen, wäre alles gut gewesen. Es war wirklich so, die schoben das immer weg von sich. Die Eltern waren schuld, die Schule, die Gesellschaft, die Medien, alle waren schuld, die Religion, nur sie nicht. Und ich dachte, liebe Zeit, wenn schon Mörder im Gefängnis vom Bruchsal Mühe haben, sich als Sünder zu erkennen vor Gott, ja, was ist denn mit den anständigen Menschen in Deggendorf und Regen und wo ihr überall herkommt? Was ist denn mit denen? Da muss die größte Kraft wirken, die es in dieser Welt gibt. Ist nicht die Atomkraft, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die kann aus selbstgerechten Sündern machen, aus selbstgerechten, stolzen Pharisäern kann sie Sünder machen, die wissen, sie brauchen Vergebung. Und darum habe ich mich mal mit dem Wort Taten beschäftigt. Dieser Mann sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ich habe nachgedacht über das Wort Taten. Was ist das? Das sind die Dinge, die wir mit unseren Händen getan haben. Hände sind Wunderwerke. Was können Hände bauen und bilden und modellieren und Gutes tun. Hände sind Wunderwerke. Wir können Roboter bauen inzwischen, aber Hände werden wir niemals bauen können. Das ist so kompliziert. Hände ist etwas Großartiges. Aber was können Hände auch Böses tun? Am eigenen Körper oder am Körper anderer? Und ich glaube, auch deine Hände haben schon dem Teufel gedient. Das sind unsere Taten, die Dinge, die wir mit unseren Händen getan haben. Auch die Wege, die wir mit unseren Füßen gegangen sind. Manche Männer in Diskotheken oder auch Frauen, um sich zu betrinken, um sich auszuleben. Manche Männer zu Prostituierten, manche zu Wahrsagerinnen, manche an andere Orte der Sünde. Wege, die wir mit unseren Füßen gegangen sind. Gedanken, die durch unsere Köpfe gegangen sind. Manche sagen, die Gedanken sind frei. Nein, das steht nicht in der Bibel. Gott sagt, dass wir auch für unsere Gedanken Verantwortung übernehmen müssen. Böse Gedanken, unreine Gedanken, Lästergedanken. Gott sieht auch unsere Gedanken. Und schließlich sind Taten auch die Worte, die über unsere Lippen gekommen sind. Böse Worte, verletzende Worte, gemeine Worte, Lästerworte, Worte. Was würden wir empfangen, wenn wir bekommen, was unsere Taten wert sind? Darüber müssen wir einfach mal nachdenken. Merken wir, dass wir Vergebung brauchen? Und dann sehen wir in der Mitte das dritte Kreuz. Da sehen wir einen, der die Vergebung brachte. Links einen, der keine wollte. Rechts einen, der sie suchte. Aber in der Mitte den, der sie brachte. Der Rechte sagt in seiner Predigt, ja, ich nenne das Predigt in Anführungsstrichen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Da hängt der Sohn Gottes, der Reine und Heilige, nie eine Sünde begangen, das Unsichtbare, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Mensch wie du und ich, aber ohne Sünde. Nie gelogen. Stellt euch das mal vor. Nie eine Lüge über die Lippe gekommen. Nie gestohlen. Nie eine Frau begehrlich angeschaut. Der einzige auch, der sittlich rein über diese Erde ging. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ja, was hat er denn getan? Er hat Kranke heil gemacht, Lahme gehen, Blinden die Augen geöffnet, Leprakranke, wo andere in 100 Meter Entfernung stehen blieben, hat er seine reinen Hände auf eitrige Köpfe gelegt und gesagt, sei geheilt. Das hat er getan. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. So können wir zu ihm kommen mit dem Aussatz unseres Lebens, mit unserer vergifteten Fantasie, mit unseren bösen Gedanken, mit unserem Neid und den Abgründen in uns. Wir können zu ihm kommen. Er hat gesagt, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Er hat den Sturm gestillt auf dem See Genezareth. So kann er auch die Stürme in unserem Leben stillen. Er hat den Lazarus aus dem Grabe gerufen, der schon 4 Tage tot war. Und so kann er auch uns aus unserem geistlichen Grab rufen. Und dann ist er nach Gethsemane gegangen, in den Garten, wo er bis aufs Blut gekämpft hat und geschwitzt hat, in Todeskampf war, in Agonie, Blut geschwitzt hat und dort seinen Willen geopfert hat. Und dann ging er zu dem Kreuz, um sein Leben zu opfern. Dann wurden Nägel durch seine Hände geschlagen. Weißt du warum? Weil meine Hände und deine Hände diese Taten getan haben. Du weißt, wovon ich spreche. Es reflektiert sich in deinem Gewissen. Und dann wurden Nägel durch seine Füße geschlagen. Weißt du warum? Weil unsere Füße diese Wege gegangen sind. Und dann wurde eine Dornenkrone auf sein Schädeldach gedrückt und gepresst. Weißt du warum? Weil durch meinen Schädel und auch durch deinen diese bösen Gedanken gegangen sind. Und er wurde auf den Mund geschlagen, weil über meine Lippen und deine Lippen diese Worte gekommen sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und das erkennt dieser rechte Mörder und wendet sich dann direkt an Jesus und ruft seinen Namen an und sagt, Jesus, denke an mich. Das war gut, jetzt sind wieder alle wach. Also mach das in 10 Minuten nochmal, ja? Das war richtig gut. Ja, schön. Also noch einmal. Jesus, denke an mich, sagt er. Er wendet sich an ihn. An einen, der ebenfalls gekreuzigt ist, der dort hängt. Und das ist sehr, sehr beachtlich. Da müssen wir gut nachdenken, was hier geschieht. Schaut mal, er kann nichts mehr tun. Er kann sich nicht mehr taufen lassen. Es gibt Menschen, die legen so großen Wert auf die Taufe. So großen Wert. Und denen muss ich heute Abend etwas sagen. Noch niemals hat eine Taufe einen Menschen gerettet. Ich sage es wieder heute Abend. Noch niemals, egal wer getauft hat, egal in welcher Kirche, egal wo das passiert ist, egal in welcher Form, noch niemals hat eine Taufe einen Menschen gerettet. Verlass dich bitte nicht auf die Taufe. Dieser hier, der wurde nicht getauft und kam trotzdem in den Himmel. Manchen sind die Sakramente sehr wichtig. Die evangelische Kirche hat 2, die katholische hat sogar 7. Und die Sakramente sind sehr wichtig. Und vor allem das Sterbesakrament, die letzte Ölung, sagt man im Volksmund. Er kriegt auch kein Sterbesakrament mehr. Niemand kommt und gibt ihm ein Sakrament. Das müssen wir doch sehen. Dann sind andere, die betonen sehr stark die Werke und sagen, man muss doch Werke tun. Eine der großen Kirchen lehrt das ganz offiziell. Ja, ja, du musst an Jesus glauben, aber du musst auch Werke tun. Glaube alleine reicht nicht. Du musst auch Werke tun. Der konnte aber keine Werke mehr tun. Der konnte nicht mal den Finger mehr krumm machen, buchstäblich. Und er durfte in den Himmel, ohne Werke. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, Moment mal, der hat so ein schlechtes Leben geführt, ein Verbrecher, und der darf einfach so in den Himmel, nur weil er auf Jesus vertraut, der muss doch erstmal ins Fegefeuer. Der braucht doch mindestens 500 Jahre Fegefeuer nach so einem Leben. Nein, Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nichts von Fegefeuer. Wir müssen der Bibel glauben. Ich weiß, es gibt Traditionen, die haben sich gebildet. Niemand hat das Böse gewollt. Da sind keine bösen Gedanken hinter. Aber sie weichen, wenn Traditionen von der Bibel abweichen, dann müssen wir diese Traditionen über Bord werfen. Dann führen sie uns weg vom Ziel. Dann können sie uns schädlich sein. Dann können sie uns um das ewige Leben betrüben. Wir müssen sie über Bord werfen, wenn sie von der Bibel abweichen. Die Bibel alleine. Unsere Väter haben gesagt, richtet euch nach der Schrift, denn ihr werdet nach der Schrift gerichtet. Gott wird nicht kommen und uns irgendwelche Traditionen vorlesen. Nein, er wird sagen, hast du die Bibel gehabt? Warum hast du der Bibel nicht geglaubt? Da ist mein Wort, da sind meine klaren Linien, wie ein Mensch gerettet wird. Schaut, er konnte nichts anderes tun, als sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Das hat er gemacht. Er konnte diese Dinge nicht tun. Er setzt sein Vertrauen auf Jesus, er ruft seinen Namen an. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Das macht er hier. Er sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und immer wenn in der Bibel jemand so betet, schon im Alten Testament und auch im Neuen, wenn jemand betet, denke an mich, heißt das, rette mich, dann ist damit immer eine rettende Handlung Gottes verbunden. Darauf reagiert Gott sofort. Ich kann niemand versprechen heute Abend, dass er hier sein Rheuma oder seine Gallensteine verlieren kann. Das kann ich nicht versprechen. Wenn ich das tun würde, wäre ich ein Scharlatan. Ja? Aber ich kann versprechen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der kann seine Schuld loswerden. Der kann Vergebung empfangen, der kann Gewissheit bekommen. Er hört die Worte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat ihn nicht vertröstet auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Heute, im Lukas-Evangelium, kommt etliche Male das Wort heute vor. Ein ganz wichtiges Wort. Lukas betont das. Auch hier, der Mann hört die Worte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, wörtlich in dein Königreich kommst. Nur Könige haben ein Reich, ja? Und er sieht neben sich einen Gekreuzigten, aber sein Glaubensauge sieht, es ist ein König. Es ist der König der blutenden Liebe, der mich mit Gott versöhnen kann. Der geht in sein Reich, der wird sterben, aber er wird auferstehen und in sein Königreich gehen. Und da kann er etwas für mich tun, da kann er mich auch hinholen. Jesus, denke an mich, betet er. Und wir können heute beten, Herr Jesus, denke an mich dort, wo du in deinem Reich bist. Und er hört dieses Gebet. Immer wenn ein Mensch betet, denke an mich oder anders ausgedrückt, rette mich. Wenn er den Namen des Herrn anruft, dann ist damit eine rettende Handlung Gottes verbunden. Und ich möchte noch einen letzten Gedankengang bringen. Wir sehen hier in der Mitte auch einen, der die Vergebung praktizierte. Er brachte sie nicht nur, er praktizierte sie auch, als er diese Worte sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Gebet zum himmlischen Vater. Nun, es sind auch Kinder hier unter uns. Ich möchte das jetzt sehr vorsichtig formulieren. Diese Kreuzigungsszenen, die waren so brutal, die waren so grausam, so unmenschlich, das können wir uns nicht vorstellen. Die Menschen haben geschrien wie ein Stück Vieh. Und manchmal konnten das die Umstehenden nicht mehr ertragen, wie die geschrien haben. Dann kriegten sie mal eben schnell die Zunge rausgeschnitten, damit sie aufhörten, so zu schreien. Und während Jesus so misshandelt wurde und Nägel durch seine Handwurzeln getrieben wurden, hier laufen Tausende von Nervenbahnen durch, unerträgliche Schmerzen, da betet er diese Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das muss diesen Rechten so beeindruckt haben, so ins Licht gestellt haben, dass er gemerkt hat, das ist kein Mensch hier neben mir. So reagiert ein Mensch nicht. Die Menschen fluchen und die spotten und die schreien, aber die beten nicht auch noch um Vergebung für diejenigen, die das anrichten. Das hat ihm wohl zur Besinnung gebracht. Also Jesus betete für seine Mörder um Vergebung. Er praktizierte die Vergebung. Und darf ich an der Stelle fragen, wie ist das bei Ihnen, wie ist das bei dir? Hast du anderen, die an dir schuldig geworden sind, vergeben? Wirklich vergeben? Nun sagst du, ja, wenn mich mal einer nicht gegrüßt hat oder mal angerempelt hat und so, das kann ich schon vergeben. Aber was ist denn, wenn so richtig schwerwiegende Dinge passieren? Ich habe vorhin von Ehestreitigkeiten gesprochen und wir haben es auch gehört von Maria Magdalena. Es kann ja sogar Trennung geben und auch Ehebruch. Im Jahre 1571 wurde Jan Rubens wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Damals stand noch Todesstrafe auf Ehebruch. Und dann schrieb ihm seine betrogene Ehefrau Marie Rubens ins Gefängnis einen Brief, den kann ich euch wortwörtlich zitieren, ist nur kurz. Sie schrieb: Mein sehr verehrter Ehemann, ich vergebe euch jetzt und immer. Sollte ich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt. Hier muss ich einen Einschub machen. Ehebruch ist keine kleine Sünde. Das reißt ganz tiefe Wunden in eine Ehebeziehung. Aber sie betet, sollte ich eine so kleine Sünde nicht vergeben, verglichen mit so großen Sünden, für die ich alle Tage bei meinem himmlischen Vater um Vergebung flehe. Es ist euch alles vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Kraft ihrer Fürbitte und Intervention. Sie hat um ihren Mann gekämpft wie eine Löwin, wurde der nicht hingerichtet, sondern kam sogar nach 2 Jahren frei. Sie zogen um von Antwerpen, Belgien nach Siegen, Nordrhein-Westfalen, wo einige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren wurde, der dann der weltberühmte Maler werden sollte. Ihr Lieben, es hätte diesen Mann nie gegeben, wenn seine Mutter, seine gläubige Mutter, seinem Vater nicht Ehebruch vergeben hätte. Ich habe jetzt leider keinen Hut. Ich würde ihn ziehen bis auf den Boden vor Marie Rubens. Das ist keine Kleinigkeit, einem Ehepartner Ehebruch zu vergeben. Aber sie hat es bezeugt, Sie konnte es, weil sie wusste, ihr ist vergeben. Gott hat ihr ihre ganze Lebensschuld vergeben. Warum soll ich dann meinem Ehemann diese Sünde anrechnen und behalten, nicht vergeben? Corrie ten Boom ist auch manchen von uns bekannt, eine Holländerin. Sie hatten im Dritten Reich Juden versteckt vor Eichmann und seinen Genossen. Und dann sind sie verraten worden, verpfiffen, denunziert. Und dann kamen nachts die Männer mit den Ledermänteln und den Stiefeln und haben sie weggeführt. Und sie kamen ins KZ. Dieses Bild habe ich einmal in Auschwitz, Polen, aufgenommen. Sie waren nicht in Auschwitz, sie waren in Ravensbrück. Aber ich glaube nicht, dass es da viel besser ausgesehen hat. Der Vater ten Boom starb. Die Schwester ten Boom starb. Corrie ten Boom, sehr gelitten, abgemagert. Aber dann wurde sie Dezember 44, Januar 45, weiß man nicht genau, wurde sie zum Kommandanten gerufen. Sie dachte, ihr letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber als sie dort war, kriegte sie ihre Akte in die Hand und er sagte, sie können gehen, sie sind frei. Es sind nicht viele aus den KZs gekommen mehr, aber sie, man kann es nicht erklären. Sie kam frei. Dann hat sie die Akte studiert und dann fand sie den Namen des Mannes, der ihnen dieses entsetzliche Unrecht angetan hatte. Und sie kannte ihn. Und sie berichtet in einem ihrer Bücher, dass sie hinging, den Schnellhefter vor seinen Augen zerriss, ihm in die Augen schaute und sagte: Ich vergebe dir um Jesu Willen. Ich vergebe dir um Jesu Willen. Du fragst, wo Corrie ten Boom die Kraft her hat? Du weißt das schon. Sie hat das gnädige Angesicht Jesu Christi nicht vergessen, der ihre Schuld vergeben hatte. Darum konnte sie sogar ihrem Verräter, ihrem Denunzianten, dieses entsetzliche Unrecht vergeben. Hier sitzen auch Menschen, die Unrecht erlebt haben. Der eine ist beim Erben benachteiligt worden, der andere beim Unterhaltsstreit, ja, und der nächste ist gemobbt worden im Betrieb und wieder andere haben sonstiges Unrecht erlitten. Aber ich sage dir, vergib. Wenn du nicht vergibst, schadest du dir am Ende nur selbst. Du schießt dir ein Eigentor. Du kannst krank werden, du kannst Magengeschwüre kriegen, Gallensteine, Herzinfarkt, alles Mögliche, weil du nicht bereit bist zu vergeben. Aber mach es nicht nur deshalb, weil du nicht krank werden willst, mach es, wenn du selbst Vergebung erlebt hast. Ich möchte dich bitten, mache nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Zuerst brauchst du Vergebung deiner Lebensschuld. Und dann kannst du auch anderen vergeben. Ich möchte auf der ganzen Erde niemand haben, dem ich irgendetwas anrechne. Mir ist nichts bewusst. Mir haben auch Menschen Unrecht angetan. Ich möchte allen vergeben, ja, und niemand etwas anrechnen. Und ich hoffe, das willst du auch. Ja, ich möchte zur Landung ansetzen bei diesem Vortrag und ich habe noch eine letzte Geschichte, die ich erzählen möchte. Und ich bin sicher, es gibt hier Einzelne unter uns, die kennen die bereits. Ich kann auch nicht immer für jeden Vortrag ganz neue Geschichten erfinden. Ja, das geht nicht. Aber diese Geschichte ist sehr eindrücklich und darum möchte ich sie erzählen. Weil der Teufel ist ein böser Teufel und er will uns um unsere Seligkeit betrügen. Erst kommt er und sagt, du brauchst dich doch nicht bekehren. Ach komm, du warst doch noch nicht im Gefängnis. Du hast ja nicht mal silberne Löffel geklaut, ja. Das passt schon. Du brauchst dich doch nicht zu bekehren. Und wenn uns der Geist Gottes ins Licht gestellt hat und wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, dann kommt der Teufel von der anderen Seite und sagt, du bist so ein großer Sünder. Nee, für dich reicht das Evangelium nicht. Für dich reicht die Gnade nicht. Du hast so schlimme Sünden begangen. Dich kann Gott nicht mehr annehmen. Ja, ich hatte solche Menschen vor mir. Die konnten nicht glauben, dass Gott ihnen ihre Schuld vergeben kann. Und darum hört diese Geschichte. Da war ein junger Mann aus gutem Hause, Seine Eltern waren gläubig und hatten ihn gut erzogen, aber er ist in schlechte Gesellschaft gekommen, er geriet auf die schiefe Bahn und am Ende fand er sich im Gefängnis wieder. Nicht im Bruchsal, aber irgendwo ist er gesessen. Und da kam er zur Besinnung. Wir haben gehört, auf dem weichen Lager kommt es selten zu einer gründlichen Bekehrung. Aber dort kam er zur Besinnung und da gab es eine Bibel und er fing an, die Bibel zu lesen und er bekehrte sich und fand Frieden mit Gott. Aber er wusste nicht, wie seine Eltern reagieren würden. Und dann schrieb er seinen Eltern einen Brief und schrieb: Ich werde am 30. Juni entlassen und ich komme mit dem Zug. Und das Grundstück der Eltern lag an der Bahnstrecke und er sagte, da steht doch dieser große Baum bei uns auf dem Grundstück und wenn ich euch noch unter die Augen treten darf, ich habe euren Namen so in den Schmutz getreten, wenn ich euch überhaupt unter die Augen treten darf, dann hängt in den Baum ein weißes Taschentuch. Wenn ich das sehe, dann weiß ich, ich darf kommen, ich bin angenommen, ich darf zurückkehren und wenn nicht, dann werde ich durchfahren und wir werden uns in diesem Leben nicht mehr sehen. Der Tag der Entlassung kam, er war im Zug, die Hände waren feucht vor Aufregung und er wagte kaum, den Blick aufzuheben, als der Zug sich dem Grundstück der Eltern näherte und dann traute er seinen Augen nicht. Die Eltern hatten den Baum über und über voll gehängt mit weißen Bettlaken. Nicht so ein kleines Taschentuch. Das hätte er doch übersehen können im Vorbeifahren. Sie haben den Baum voll gehängt mit weißen Bettlaken, damit er ja nicht übersehen sollte, wie sehr sie ihn zurücksehnten und liebten und bereit waren, ihm zu vergeben. Und mein lieber Freund, verstehst du diese Botschaft? Gott, weißt du, was Gott gemacht hat? Er hat das Kreuz von Golgatha über und über vollgehängt mit weißen Bettlaken. Das soll heißen, er hat es angestrahlt, damit jeder Sünder auf dieser Erde, und wenn es ein Drogenhändler gewesen wäre und ein x-facher Mörder und in jeder Gefängniszelle soll es jeder hören, du kannst kommen, du findest Gnade. Die Gnade Jesu Christi, die Vergebung reicht auch für dich und erst recht für gutbürgerliche Leute. Das wollte Gott und darum hat er das Kreuz angestrahlt. Jeder soll es sehen. Das ist der Gott der Bibel, der einen begnadigten Verbrecher als erstes in den Himmel genommen hat. Derselbe Gott, der schickt auch die Selbstgerechten in die unterste Hölle. Pass auf, dass du da nicht dabei bist. Pass ja auf. Leg deine Lumpen ab, endlich. Leg sie ab vor dem Kreuz und sag, Herr, ich will nicht mehr auf mich und mein Leben vertrauen. Da ist nichts. Das hat überhaupt keinen Bestand. Leg sie ab und ergreife das Heil in Jesus Christus und sage, danke, Herr Jesus, ich habe verstanden, dass du auch für mich dort hingst, dass du für mich bezahlt hast, alle meine Sünden. Ich weiß doch nur noch so wenige. Ich weiß doch nur noch die Spitze vom Eisberg und der große Eisberg unter Wasser, weiß ich nicht. Ist mir nicht im Bewusstsein, habe ich vergessen. Aber Gott hat ihn nicht vergessen und er vergibt dir den ganzen Eisberg. Wie alt du bist, ob du 16 bist oder 19 oder 53 oder 87, wie meine Schwiegermutter. Spielt keine Rolle. Du kannst kommen. Du musst beten, Jesus, denke an mich. Du musst den Namen des Herrn Jesus anrufen. Wer das tut, der wird gerettet. Und da muss man nicht in einer Kirche sein. Man kann auch in einem Möbelhaus sein, bei der Firma Boss und in einem Raum sitzen und man hat die Botschaft gehört und man hat sie verstanden und man will das haben. Die Bibel sagt, dass Gott unseren Willen sehr achtet. Manche denken, ja, da muss irgendwas über mich kommen und dann zack, auf einmal bin ich Christ. Nein, das wird nicht passieren. Da kommt nichts über dich. Ich kann dir sagen, Gott nimmt unseren Willen sehr ernst. Und ich möchte dir heute Abend noch einen letzten Bibelvers lesen aus Offenbarung 22, Vers 17. Das ist der fünftletzte Vers der Bibel. Und da steht, ich lese vor, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürste, der komme, Achtung, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott wollte die Bibel nicht schließen, ohne eine letzte Einladung auszusprechen. Und er sagt, wen dürstet und wer will, der soll kommen. Da hat er nicht gesagt, der soll warten, bis irgendwas über ihn kommt. Das ist eine falsche Lehre. Sondern wen da dürstet und wer da will, der kann kommen. Und du kannst auch kommen. Und darum lade ich dich ein. Heute Abend sind hier eine ganze Reihe junge Menschen. Wir haben hier, da ist die Tür offen, gleich dahinter ist eine Tür nach links. Da ist ein kleiner Raum, da steht eine Tafel, ein Flipchart. Und da kann ich mit wenigen Strichen erklären, wie man sich bekehrt. Ich würde am liebsten die Tafel hierher holen und das hier für alle zeigen. Wenn ihr noch Zeit hättet, es würde 10 Minuten noch in Anspruch nehmen. Ich würde es am liebsten machen, denn hier sitzen so viele junge Leute, die passen gar nicht rein in den Raum. Ich weiß nicht, das ist jetzt mein spontaner Gedanke. Es ist 7 Minuten nach 8. Hättet ihr noch Zeit bis 20 nach 8? Ja. Hättet ihr so lange Zeit? Thilo, ich danke dir.